Nach dem Tod neues Leben. Frage: Bei unseren Diskussionen stießen wir auf den Begriff der Wiedergeburt. Zuerst erschien es mir unwahrscheinlich, dass ich nach meinem Tod wiederkehren soll. Aber je mehr ich mich damit befasse und je mehr mein Verstand alle möglichen Gegenargumente hervorbringt, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass doch etwas daran ist. Wann und wie entstand diese Reinkarnationsidee? Stellungnahme. So wie ich Ihnen nicht sagen kann, wann die Sonne, der Mond und die Sterne ihre gesetzmäßigen und harmonischen Bewegungen aufnahmen, kann ich Ihnen auch nicht sagen, wann die Reinkarnation entstand. Ich kann lediglich feststellen, dass das Prinzip von Ebbe und Flut wohl eine der ewigen Naturerscheinungen ist, denn das Gesetz der zyklischen Weiterentwicklung ist so alt wie die Welt. Es war bereits wirksam, als sich das Sonnensystem bildete, und noch ferner in Raum und Zeit war es auch schon in Funktion, als unser Heimatuniversum mit seinen zahllosen Milchstraßen und Sonnensystemen zuerst aus der Finsternis des Raumes hervorbrach. Die Ausdrucksformen dieses Gesetzes auf unserer Erde sind vielfältig. Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, Tätigkeit und Ruhe, alle sind verschiedene und individuelle Arten der Ebbe und Flut des vorwärtsdrängenden Lebens. Die gesamte Natur unterliegt so diesem einen Gesetz der Formerneuerung. Geburt und Tod, Tod und Geburt, damit der innewohnende Geist neue Körper erhält. Reinkarnation bezieht sich auf die Wiedergeburt der Seele hier auf der Erde. Sie ist eine spezielle Form des allgemeinen Gesetzes der Erneuerung oder der Wiederverkörperung. Frage: Die Idee der Reinkarnation ist für viele von uns neu. Von meiner Schulzeit her erinnere ich mich natürlich, dass Shelley, Wordsworth und Tennyson und auch Goethe von anderen Welten sprachen, von denen sie gekommen sind, und dass sie früher hier gewesen sind. Ich hielt das lediglich für einen dichterischen Einfall. Mir gefiel die Anmut ihrer Werke, aber ich hätte nie gedacht, dass sie es wörtlich meinen könnten. Jetzt, da ich älter werde, bin ich dessen nicht so sicher. War diese Anschauung zu anderen Zeiten bekannt? Stellungnahme. Sie war es, wenn wir die Schriften des Orients, Kleinasiens, Griechenlands und Persiens überprüfen, finden wir in der Tat in der einen oder anderen Form klare Hinweise, dass dort die Idee der Wiedergeburt bekannt war. Die heilige Überlieferung behauptet, dass wir im innersten Kern Götter sind, potenzielle Gottheiten, in unaufhörlicher Aktivität darum bemüht, unseren Weg zu finden. Und in dieser Bestrebung sind wir, ob es uns bewusst ist oder nicht, seit unzähligen Zeitaltern wieder und wieder als Menschen von und zu dieser Erde gegangen, weil die spiralförmige Entwicklung eine fundamentale Gewohnheit der Natur ist. Aktion gefolgt von Reaktion, Ursache gefolgt von Wirkung. Daher war die Idee der Wiedergeburt immer mit dem Begriff der Gerechtigkeit verbunden. Was ein Mensch heute sät, muss er später ernten. Wenn die zyklische Runde von Ursache und Wirkung wiederkehrt, sei es in diesem Leben oder in einer zukünftigen Existenz. Ich möchte Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass es viele irrige Vorstellungen über die Reinkarnation gibt. Einige der östlichen Anschauungen führen zum Beispiel zu der Annahme, man müsste nach einem schlechten Lebenswandel als Tier zurückkehren. Solche Anschauungen bildeten sich, weil diese östlichen Vorstellungen in gewisser Hinsicht ebenso zum Dogma wurden wie die unseren. Ich glaube nicht, dass in den ursprünglichen hinduistischen und buddhistischen Lehren die Transmigration der Seele Verstorbener in Tierkörper enthalten war, obgleich man in den Texten Abschnitte finden kann, die diese Ansicht anscheinend stützen. Diese Stellen haben jedoch lediglich Bezug auf die zeitweilige Transmigration bestimmter niedriger Elemente des gewesenen Menschen in Körper der niederen Naturreiche. Das hat, wie gesagt, mit der reinkarnierenden Seele überhaupt nichts zu tun. Frage: Sie glauben, es gibt keine Möglichkeit, als Tier zurückzukehren, selbst nicht aufgrund eines Irrtums? Stellungnahme: Überhaupt keine Möglichkeit, denn es widerspräche absolut den vorwärts drängenden Entwicklungsprozessen der Natur, wenn die menschliche Seele in einen Körper zurückgehen könnte, der entwicklungsmäßig unter dem menschlichen steht. Das ist nicht Reinkarnation oder Wiederverkörperung, wie sie von den Weisen aller Länder und Zeiten gelehrt wurde, sondern eine degenerierte Anschauung, die falsch ist und den Tatsachen absolut zuwiderläuft. Die echte und ursprüngliche Lehre der Wiedergeburt oder Reinkarnation sagt eindeutig: Einmal ein Mensch, immer ein Mensch. So lange, bis er sich zu etwas Höherem entwickelt. Stellen Sie sich für einen Augenblick die ungeheure Ungerechtigkeit vor, die der Seele eines Menschen widerfahren würde, wäre es durch einen Akt schwarzer Magie möglich, sie zu einer Inkarnation in einen Tierkörper zu zwingen, indem sie keine Ausdrucksmöglichkeit für die göttlich-menschlichen Eigenschaften hätte. Versuchen Sie sich einmal vorzustellen, Sie müssten mit Ihrer Intelligenz und Bewusstseinsstufe einen großartigen Sonnenuntergang aus den Augen Ihres Hundes betrachten. Fühlen Sie, was für eine Torheit und was für eine Qual des Beengtseins das für Sie wäre? Nein, sobald wir mit Unterstützung unseres göttlichen Funkens das Menschsein verdient haben, gehen wir nicht mehr zurück, außer, und das ist die einzige Ausnahme, die Seele bricht durch bewusste Missetaten über eine lange Reihe von Leben absichtlich die Verbindung mit ihrem inneren Vater ab. Dann wird aus ihr durch ihre selbstgewollte Rückwendung wirklich eine verlorene Seele, die ihr Recht auf die Teilnahme an den voranschreitenden Strom der Entwicklung verloren hat. Glücklicherweise ist ein derartiger Bruch des göttlichen Kontakts in der Tat äußerst selten. Wenn er vorkommt, dann können die individuellen atomaren Elemente, die ehedem von der verlorenen Seele beherrscht wurden, in unter dem Menschen stehende Lebensformen eintreten, in tierische oder in pflanzliche Körper, weil sie sehr stark mit submenschlichen Tendenzen durchdrängt worden waren. Das ist jedoch nicht das Schicksal der aufwärts strebenden menschlichen Seele, die, verbunden mit ihrer Gottheit, mit jeder neuen Wiedergeburt auf der Erde nach Erweiterung des Verstehens und des Bewusstseins strebt. Frage: Diese Vorstellung ist großartig. Warum wird uns aber in der Kirche nichts über Reinkarnation gesagt? Stellungnahme: Das ist eine lange Geschichte und ich möchte nicht versuchen, den Grund zu nennen, weshalb die frühen Kirchenväter bei der Behandlung der christlichen Schrifttexte gewisse diesbezügliche Lehren entweder ausgemerzt oder zumindest weggelassen haben. Lehren, die nicht nur den Begriff der Wiedergeburt zum Gegenstand hatten, sondern auch andere Dinge, die von der Beziehung der Seele zum gesamten Sonnensystem handeln. Diese Ideen hätten eine umfassendere und universalere Philosophie ergeben, als die jetzt im Glaubensbekenntnis enthaltene. Tatsächlich wurde gerade die Lehre von der Notwendigkeit wiederholter Erdenleben der Seele bei einem der frühen Kirchenkonzile öffentlich mit dem Kirchenbann belegt. Mit anderen Worten, sie wurde formell aus dem vorgeschriebenen Glaubensbekenntnis der christlichen Kirche gestrichen. Ein Ereignis, das eine der Stufen auf dem Weg zur Kristallisation markierte und damit den Niedergang des echten Christentums. Die Botschaft des Meisters Jesus war damit für die damalige Bevölkerung keine lebendige und wachsende Suche nach Wahrheit mehr, sondern sie verhärtete sich zu einem wohldefinierten und organisierten Glauben. Als Ermahner des Menschen trat an die Stelle der eigenen inneren Führung das Glaubensbekenntnis der Kirche. Trotzdem kann man in der Heiligen Schrift, selbst in ihrem heutigen Zustand, Hinweise auf die Idee der Wiedergeburt finden. Man muss danach graben, weil sie eher beiläufig als direkt vorkommen. Dennoch zeigen sie die damals weit verbreitete Geltung der Wiedergeburt bei den Völkern Kleinasiens. Frage: Wo können wir solche Stellen in der Bibel finden? Stellungnahme: Die erste, die mir einfällt, steht wohl bei Matthäus, wo Jesus seine Jünger fragt: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und sie erwiderten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Matthäus 16, 13-14. Warum wohl würde Jesus seinen Jüngern eine derartige Frage stellen, wenn der Begriff der Wiedergeburt nicht eine allgemeine Vorstellung gewesen wäre? Er fragte nicht, ob die Menschen glaubten, dass er zuvor gelebt habe, sondern weil er das voraussetzte, fragte er einfach, wer er nach ihrer Ansicht gewesen sein könnte. Und wie ist es bei der Geschichte des Blindgeborenen im Johannesevangelium? Wir kennen alle die Stelle, wo Jesus einem Mann begegnete, der von Geburt an blind war, und seine Jünger ihn fragten: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Und erinnern Sie sich an die Antwort Jesu: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Johannes 9, 2-3. Beachten Sie bitte, dass sich Jesus nicht darüber aufhielt, ob dieser Mensch schon früher gelebt hatte oder nicht. Die von den Jüngern gestellte Frage setzt das voraus, denn dieser Mensch konnte in diesem Leben nicht gesündigt haben, wenn er von Geburt an blind war. Der wichtige Punkt ist hier, dass Jesus den ganzen Komplex von Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung, von der Auge-für-Auge-Ebene emporhebt zu dem größeren und mitleidsvolleren Gesichtspunkt, dass Karma weder eine Strafe noch notwendigerweise eine Vergeltung ist, sondern immer eine Entwicklungsmöglichkeit für die Seele. So zeigte er die Blindheit nicht als Strafe, sondern als einen Erfahrungsweg, durch den das Wirken Gottes, unseres inneren Gottes, an ihm offenbar werden soll, wodurch sich das Gesetz oder die Entfaltung des inhärenten Schicksals des Blinden vollziehen kann. Frage: Natürlich ist uns allen der Ausspruch des Paulus bekannt: Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Galater 6, 7. Und was wir säen, müssen wir eines Tages ernten. Wie lassen sich aber die schrecklichen Ungerechtigkeiten im Leben mit einem allliebenden Gott vereinbaren? Stellungnahme: Das ist gerade der springende Punkt. Wir können beides nicht zusammenbringen, wenn wir die Erfahrung der Seele auf eine kurze Spanne von etwas mehr als 70 Jahre begrenzen. Wie könnten wir sonst die Wirkungen unserer Aussaat ernten? Nein, die Idee der Wiedergeburt ist im Grund ein Begriff der Hoffnung, weil sie uns im Ablauf der Zeit die absolute Durchsetzung der Gerechtigkeit garantiert. Frage: Ich möchte eine Frage stellen, die mich schon immer beschäftigt hat. Verlieren wir unsere Persönlichkeit, wenn wir sterben? Werde ich mich zum Beispiel wiedererkennen, wenn ich wieder zurückkehre? Stellungnahme: Hatten Sie dieses Mal Schwierigkeiten, Ihre Individualität wiederzuerkennen? Nein, Sie nehmen sich, wie Sie sind, mit allen Ihren Stärken und Schwächen, Sie sind sich so vertraut wie die Luft, die Sie atmen, weil Sie einfach durch die Zeitalter hindurch mit sich selbst gewachsen sind. Die Persönlichkeit ist jedoch nicht Ihr wirkliches Selbst. Sie ist nur eine Maske, die Sie tragen, und diese Maske wurde viele tausendmal gewechselt, während Sie Ihre verschiedenen Rollen in dem langen Drama der Erfahrungen spielten. Daher verlieren wir beim Tod alles, was mit der speziellen Maske zusammenhängt, die wir gerade trugen. Mit anderen Worten, wir verlieren unser physisches Gehirn und unseren Körper, mit welchen wir als Frau Müller oder als Herr Schmidt auftraten. Das reinkarnierende Element, das sich in irgendeinem Leben als Frau Müller oder als Herr Schmidt äußert, kehrt jedoch wieder und wieder zurück und nimmt jedes Mal eine neue Persönlichkeit an, ein neues Gehirn und einen jungen physischen Körper, erfrischt und mit neuem Leben erfüllt, und durch Karma genau entsprechend abgestimmt, damit wir in ihm wachsen und die Lektionen des neuen Lebens lernen können. Warum wurde wohl gesagt, wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes? 2 Korinther 6,16 Eines lebendigen Gottes, der in unserer und durch unsere Persönlichkeit wirkt. Frage: Was reinkarniert denn eigentlich? Ist es der göttliche Funke oder der lebendige Gott? Stellungnahme: Der göttliche Funke selbst reinkarniert ebenso wenig, wie die Sonne ihre Bahn der Pflicht verlässt. Dennoch, so wie die Wärme und das Licht der Sonne alle zwischen Sonne und Erde liegenden atmosphärischen Schichten durchdringt, so ist es auch bei Menschen. Der Funke der Gottheit verbleibt transzendent in seiner eigenen göttlichen Bahn, doch sein Licht oder seine vitale Essenz durchdringt unser ganzes Wesen, sammelt seine Energie in der spirituellen Seele, damit er das höchste mentale oder wirkliche Zentrum des Menschen, unser höheres Selbst, erleuchten kann. Es ist deshalb jenes alles überdauernde, unsterbliche Element in uns, das von Leben zu Leben weiter existiert und sich mit jeder Geburt auf der Erde in einer neuen Persönlichkeit verkörpert. Das göttliche Wesen an sich muss jedoch Zwischenstufen oder Transformationen in uns haben, die seine eigene höhere Spannung herabtransformieren. Es reinkarniert daher nicht direkt. Dennoch könnte das reinkarnierende Element nicht getrennt von seinem göttlichen Ursprung existieren oder tätig sein, so wie der Sonnenstrahl nicht existieren oder tätig sein könnte, wenn er von seinem solaren Ursprung losgelöst wäre, von dem er ausgeht, um nicht nur der Erde und all ihren Geschöpfen Leben und Kraft zu spenden, sondern auch dem ganzen Herrschaftsbereich des Sonnensystems. Frage: Der Gedanke, eine Vertrautheit mit dem inneren Vater zu entwickeln, scheint den meisten von uns sehr fern zu liegen. Wenn wir ernten, was wir säen, und persönlich halte ich das für richtig, dann müssen wir logischerweise seit sehr langer Zeit gesät und geerntet haben. Das allein erscheint gleich einer Last, die kaum getragen werden kann. Dass wir seit Tausenden von Zeitaltern allein kämpfen mussten, zahllose Fehler begingen, zahllose Äcker mit Unkraut besäten, ohne die Kraft und Kenntnis uns richtig anzuleiten. Stellungnahme. Aber wir waren nicht allein und wir sind auch jetzt nicht allein. Als unser göttlicher Funke uns aus dem Garten Eden hinausführte und dem Sinn nach sagte, du hast bis zu diesem Punkt einen langen Weg hinter dir, nun hast du dir das Recht verdient, dein Schicksal selbst zu gestalten, da verließ uns jenes göttliche Wesen nicht. Es zog sich tief in unsere Seele zurück und ist dort auch heute. Jeden Tag unseres Lebens sagt es zu uns, wenn wir nur hören wollten, du bist mein verlorener Sohn, gehe deinen Weg, überwinde alles, ganz gleich, was du dir an Schmerz und Leid und Freude selbst geschaffen hast. Aber denke daran, von jetzt an musst du mit deinem eigenen freien Willen die Zyklen der Lebenserfahrungen durchwandern. Denn wenn du deinen Weg zu mir zurückerkämpft hast, wirst du stark und innerlich bereichert sein. Du wirst in Wirklichkeit ein Gott sein gleich mir. Dieser göttliche Funke ließ uns nie im Stich und er wird es auch nie tun, denn es entspricht geradezu seiner Natur, immerfort seinen Einfluss auszustrahlen, nicht nur bis wir seine Gegenwart erkennen, sondern bis wir uns entschließen, fortan mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm gleich zu werden. Nein, wir waren nie allein, noch tragen wir die gesamte Last vergangenen Irrtums in einem Leben. Andererseits haben wir in unseren vielen tausend Leben im Garten unserer Seele doch auch herrliche Blumen gesät und nicht nur Unkraut. Wir brauchen nie das Gefühl zu haben, unsere Last nicht tragen zu können. Gott bemisst die Bürde nach den Schultern, was nicht heißen soll, dass die göttliche Intelligenz jeden mit einem Meterstab misst und uns gerade so viel Last auferlegt und nicht mehr, als wir heute und morgen und übermorgen tragen können. Das muss sie nicht, weil in jedem von uns sein individueller Vertreter ist, ein Funke jener allumfassenden Gottheit, der unser eigenes unsterbliches Selbst ist, mit dem wir schließlich voll vertraut werden. So ist es in aller Wahrheit unser Vater, der als unser Beschützer wirkt und der uns nur den Anteil unseres Karmas zu handhaben gestattet, den wir entsprechend unserer Stärke und Reife tragen können. Wenn unsere Schwierigkeiten anscheinend unerträglich sind, können wir Mut schöpfen in dem Bewusstsein, dass in uns jene Schutzmacht ist, die uns die Kraft und die Weisheit zur Bewältigung der Herausforderung sicherstellt. Allein die Tatsache, dass wir heute auf der Erde leben, ist ein Beweis, ein großartiger Beweis, dass wir die Fühlung mit unserem inneren Gott nicht verloren haben. Sonst wären wir nicht hier als lernende, strebende Menschenseelen.